Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der türkische Regierungschef Erdogan traf heute erst Kanzlerin Merkel in Berlin und ließ sich anschließend von seinen Anhängern feiern. Und damit beginnen wir unsere heutigen Tagesthemen. Kurzbesuch türkischer Ministerpräsident in Berlin. Kanzlerhandy, US-Geheimdienst, belauschte schon Schröder. Kulturwandel 10 Jahre, Facebook verändern eine Generation. Die Opposition wird von der Straße geprügelt, Justizbeamte werden versetzt, wenn sie ungemütlich werden. Der türkische Ministerpräsident Erdogan lässt gerne ordentlich zulangen, wenn es ihm um die Macht geht. Mit Rechtsstaat im europäischen Sinne hat er nicht wirklich viel am Hut. Und das ist denn auch einer der Gründe, weshalb die Bundeskanzlerin, vorsichtig gesagt, einer Vollmitgliedschaft der Türkei auch nach 9 Jahren Verhandlungen höchst distanziert gegenübersteht. Höflich empfangen hat sie Recep Erdogan heute natürlich trotzdem und mit ihm unter anderem über die 700.000 syrischen Flüchtlinge in der Türkei gesprochen. Und, ganz wie in der Türkei, fand Erdogan heute in Berlin ebenfalls beides. Viele Anhänger, aber auch nicht wenige Kritiker. Michael Schramm.
Für Şevki Erkan war heute kein Tag wie jeder andere. Sein Ministerpräsident kam aus der Heimat in die Wahlheimat. Seit 23 Jahren lebt Şevki in Berlin. Was erwartet er vom Besuch Recep Tayyip Erdogans? Erdogan ist kein wirklicher Demokrat. Seine Regierung steckt in einer Korruptionsaffäre. Nur wenige hundert Meter von Şevki Erkans Dönerimbiss entfernt, das einmal im Jahr übliche Treffen der Regierungschefs. Dort Themen unter anderem das wiedererwachte Interesse der Türkei an der EU und deutsche Hilfe für einen Beitritt.
Wir sehen, und ich sage das jetzt für mich, und so ist auch unsere Koalitionsvereinbarung, die Beitrittsverhandlungen der Türkei zur Europäischen Union als einen ergebnisoffenen Prozess.
Fast zeitgleich und wieder nur einen Steinwurf von Şevki Erkans Dönerimbiss entfernt. Andere Bilder eines Staatsbesuchs, Kundgebung gegen Erdogan und seine Politik vor dem Brandenburger Tor. Rund 500 türkischstämmige Mitbürger, vor allem Kurden und Aleviten, heißen Ministerpräsident Erdogan auf ihre Weise willkommen. Viele der Demonstranten haben Bilder wie diese im Kopf, Erinnerungen an die gewaltsame Niederschlagung der Gezi-Park-Proteste im letzten Sommer, an geplante Internetzensur, an 63 in der Türkei in Haft befindliche Journalisten und an eine Regierung unter Korruptionsverdacht. Tausende ermittelnde Staatsanwälte und Polizisten wurden inzwischen versetzt. Auch stört die Demonstranten, dass nicht zuletzt deshalb die türkische Währung gefallen ist.
Ich bin hier, weil ich gegen den Herrn Ministerpräsidenten der Türkei demonstrieren möchte, weil er sämtliche demokratischen Grundrechte, die in der Türkei seit den letzten 90 Jahren erschaffen wurden, einfach beiseite schiebt.
Vor wenigen Stunden Massenandrang auf das Heimspiel für Erdogan. Etwa 5000 türkischstämmige Mitbürger drängen sich im Tempodrom, vor allem Wähler und Anhänger der islamisch-konservativen AKP-Regierung Tayyip Erdogans. Für sie ist er eine Lichtgestalt, der die Türkei wirtschaftlich in den letzten 11 Jahren zum China Europas gemacht hat und der historischen Dominanz der Militärs in der Türkei ein Ende setzte.
Ich unterstütze den türkischen Ministerpräsidenten dafür, was er für die Türkei in der kurzen Zeit getan hat.
Dann, mit einer Stunde Verspätung, der große Auftritt. Die Türkei kann heute selbstbewusst sein. Mit einer starken Wirtschaft und einer vorbildlichen Demokratie. Şevki Erkan in seinem Dönerimbiss hört das nicht so gern. Für ihn ist das Wahlkampfgetöse. Im März sind in der Türkei Kommunalwahlen und von diesen hängt viel ab, besonders für Erdogan.
Den Besuch des türkischen Ministerpräsidenten kommentiert Markus Bornheim vom Bayerischen Rundfunk.
Diese Charmoffensive von Herrn Erdogan, die hat bei Frau Merkel offenbar nicht gezogen. Kein Wunder, erstens ist die Sympathie für den türkischen Ministerpräsidenten bei der Kanzlerin, ziemlich überschaubar. Und zweitens, warum sollte sie ausgerechnet jetzt, wo die Türkei zum wirtschaftlichen Problemfall werden könnte, warum also sollte sie ausgerechnet jetzt den Weg freimachen Richtung Brüssel? Da ist noch zu viel im Unklaren. Seit Jahren wird gefordert, die Türkei müsse rechtsstaatlicher werden, demokratischer. Doch das harte Vorgehen der türkischen Regierung gegen Kritiker, gegen Demonstranten, gegen unabhängige Polizisten und Staatsanwälte, die Korruptionsvorwürfen nachgehen wollten, mit all dem entfernt sich Erdogan von der Europäischen Union. Die ist übrigens mehr als ein Wirtschaftsraum, sondern sie ist eben auch eine Wertegemeinschaft. Deshalb liegt Erdogan auch falsch, wenn er meint, die EU braucht die Türkei. Nein, nicht in dem jetzigen, ungefestigten Zustand. Das mag ein flotter Wahlkampfspruch für einen türkischen Ministerpräsidenten sein, der schon lange nicht mehr die Strahlkraft von früher hat. Aber eben mehr auch nicht. Zu Hause hat Erdogan vor allem damit gepunktet, dass es wirtschaftlich bergauf ging. Doch dieser Traum scheint jetzt zu platzen. Die türkische Lira ist im freien Fall, die Bevölkerung taumelt in die Armutsfalle und deshalb ist auch nach seinem Besuch in Deutschland klar, der Weg nach Brüssel hin zu einer Vollmitgliedschaft, dieser Weg ist noch ziemlich weit.
Markus Bornheim kommentierte. Als durch die Enthüllungen von Edward Snowden herauskam, dass der amerikanische Geheimdienst NSA das Handy der Kanzlerin abhört, da hat es, vermute ich mal, Angela Merkel zunächst die Sprache verschlagen. Dann aber sagte sie öffentlich, Freunde auszuspionieren, das geht gar nicht. Seit heute wissen wir, das geht sogar schon sehr lange so. Denn nach Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung stellt sich nun heraus, vor Angela Merkel wurde seit 2002 auch das Handy des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder ausspioniert. Und dabei wurde nicht nur gespeichert, wann und wie lange Schröder mit wem sprach, sondern es könnte sogar mitgeschnitten worden sein, worüber der Kanzler redete. Georg Mascolo und Daniel Satra berichten.
Schon einmal gab's Wirbel um diese unscheinbaren Zeilen. Zeitungen druckten vergangenen Oktober das Snowden-Dokument, Kanzlerin Merkel, so die Deutung, von der NSA abgehört. Auf dem Dach der US-Botschaft sollen entsprechende Anlagen installiert worden sein. Doch offenbar hat der amerikanische Geheimdienst schon den früheren Kanzler Gerhard Schröder abgehört. Das sagen übereinstimmend US-Regierungskreise und NSA-Insider. Gestützt wird dies durch dasselbe Snowden-Dokument. 2002, so steht es hier, begann der Überwachungsauftrag. Damals war Merkel noch gar nicht Kanzlerin. Die bisherige Lesart war, sie sei schon damals als CDU-Vorsitzende abgehört worden. Aber NSA-Insider erklären das Dokument ganz anders. Ab 2002 wurde der deutsche Kanzler abgehört, unter der Kennnummer 388, zunächst also SPD-Kanzler Schröder. Hier in Snowdens Dokument hat sich also nur der Name der Zielperson verändert, Merkel. Vermutungen, dass auch Rot-Grün ausgespäht wurde, gab es schon lange. Für den Geheimdienstexperten der Grünen, Hans-Christian Ströbele, ist das mittlerweile Gewissheit.
Nach meinen Informationen ist es tatsächlich so gewesen, dass 2003 Bundeskanzler Schröder und vermutlich auch andere aus der damaligen rot-grünen Bundesregierung abgehört worden sind.
Der Grund für die Überwachung laut US-Regierungskreisen, Schröder hatte sich immer vehement gegen den Irakkrieg gewandt, der 2003 begonnen wurde.
Es gilt, was wir gesagt haben, vorher und nachher, und das gilt auch heute noch, dass eine Beteiligung an einer militärischen Aktion nicht in Frage kommt.
Dass die Bush-Regierung offenbar Schröders Überwachung veranlasst hatte, dazu teilt Schröder heute mit. Damals wäre ich nicht auf die Idee gekommen, von amerikanischen Diensten abgehört zu werden. Jetzt überrascht mich das nicht mehr. Andere fordern nun unbedingte Aufklärung und
dass wir uns um den Zeitraum nicht nur der letzten Jahre, sondern mindestens ab 2002 kümmern müssen in dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der jetzt beschlossen werden soll vom Deutschen Bundestag.
Und man müsse Zeugen wie Edward Snowden nach Deutschland einladen. Andernorts herrscht Schweigen. Die NSA verweigerte eine Stellungnahme zur heutigen Causa Schröder. Die Bundesregierung erklärte keine Kenntnis von dem Vorgang zu haben.
Die Enthüllungen über die NSA waren auch für die großen Internetkonzerne ziemlich unangenehm. Standen sie doch im Verdacht, die Nutzerdaten an Geheimdienste weiterzugeben. Jetzt haben die Branchenriesen reagiert und mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Führende US-Internetkonzerne haben erstmals bekannt gemacht, wie oft die NSA Kundendaten bei ihnen abgefragt hat. Ein Sprecher von Microsoft erklärte, die Zahlen bestätigten, dass unter Millionen Nutzern nur wenige von den Behördenanfragen betroffen seien. Die Internetunternehmen hatten selbst auf die Veröffentlichung gedrungen, sie wollen dem Eindruck entgegentreten, den Geheimdiensten im großen Stil Zugriff auf Nutzerdaten zu gewähren. Andrea Vosshoff ist neue Bundesdatenschutzbeauftragte. Bei ihrer Amtseinführung forderte sie, den Schutz von Informationen internetfähig zu machen. Globale Daten müssten auch global geschützt werden. An dem Festakt in Bonn nahmen auch Bundesinnenminister de Maizière und Vosshoffs Vorgänger Schaar teil. Die Wahl der 55-jährigen Juristin war von der Opposition kritisiert worden. Als CDU-Bundestagsabgeordnete hatte Vosshoff unter anderem die umstrittene Vorratsdatenspeicherung befürwortet. Die Europäische Union geht künftig schärfer gegen betrügerische Bankmanager vor. Zinsmanipulationen und Insiderhandel werden EU-weit unter Strafe gestellt. Dies hat das Europaparlament in Straßburg heute beschlossen. Auch Anstiftung oder Beihilfe werden zum Straftatbestand. Die EU reagiert damit auf die jüngsten Skandale, bei denen Bankmitarbeiter jahrelang wichtige Zinssätze zu ihren Gunsten manipuliert hatten. Zu den Börsendaten. An der New Yorker Wall Street schloss der Dow Jones Index mit 15.444 Punkten im Plus. Der DAX ging im Minus mit 9.128 Punkten aus dem Handel. Die Lage an den internationalen Börsen bleibt angespannt. In Japan fiel der Nikkei-Index heute um mehr als 4%. Mehr dazu von Anja Kohl.
Was für ein Umschwung. Gerade war noch von einer Erholung der Weltkonjunktur die Rede. Nun fürchten Anleger, dass eine Krise in den Schwellenländern der Weltkonjunktur einen Dämpfer versetzt. Es kratzt am Nervenkostüm, auch in den Industrienationen. Japan, Deutschland und den USA. Seit Jahresbeginn hat der Nikkei 14% verloren, der DAX 4%, der US Dow Jones 6%. Seit Finanzkrisenbeginn hatte die US-Notenbank immer mehr Geld in die Märkte gepumpt. Weltweit die Kurse geschmiert. Seit neuestem aber fährt sie ihre Hilfen langsam und bislang unbeirrbar zurück. Ihr Kurswechsel birgt viele Risiken. Anleger steuern deshalb lieber sichere Häfen an, wie den Euro. Für ihn bekommt man derzeit rund 1,36 Dollar. Aus Schwellenländerwährungen, der türkischen Lira, dem brasilianischen Real, dem südafrikanischen Rand, dagegen ziehen sich Investoren zurück. Die ultralockere Geldpolitik der Fed lag bislang wie eine wärmende Wolldecke über der Weltwirtschaft. Nun werden strukturelle Ungleichgewichte und Defizite, vor allem in den Schwellenländern, sichtbarer.
Meine Damen und Herren, es geschieht uns eher selten, um ehrlich zu sein, dass in der Nachwirkung eines Tagesthemeninterviews der deutsche Botschafter einbestellt wird. Genau das ist aber heute in Kiew passiert. Gestern hatte der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier bei uns auf die Möglichkeit von Sanktionen hingewiesen, wenn keine friedliche und demokratische Lösung für die schwere Staatskrise gefunden wird. Die Reaktion der ukrainischen Regierung zeigt aber, mit welchen Haken und Ösen dort nach innen wie nach außen um die Macht gerungen wird. Heißt, die gefährliche Krise schwelt weiter. Golina Tai.
Jeden Morgen trainieren sie auf dem Maidan. Männer, die sich zu den Selbstverteidigungseinheiten zählen. Wie Demonstranten sehen sie nicht mehr aus, eher wie urbane Guerillatruppen. Wenn die Opposition in der Rada im ukrainischen Parlament vom Druck der Straße redet, dann weiß jeder, um wen und was es geht. Die Opposition stürme Regierungsgebäude, bedrohe Menschen, sagt der Vorsitzende der Regierungspartei. Er bezweifle, dass die Opposition mit diesen Mitteln an die Macht komme. Wie so oft ist die Sitzung laut. Protestrufe der Opposition. Mörder, Mörder, rufen sie der amtierenden Regierung zu, bis sie die Tribüne verlässt. Vitali Klitschko und die Opposition wollen eine schnelle Verfassungsänderung, um den Weg zu vorzeitigen Präsidentschaftswahlen zu ebnen. Die Regierung bleibt unnachgiebig. Eine Vertraute des Präsidenten hat uns heute gesagt, dass der Präsident über eine Verfassungsänderung nur dann reden wird, nachdem er Olympia in Sotschi besucht hat. Also ist jedes Reden vor Sotschi sinnlos. Sitzungspause. Klitschko besucht den Präsidenten. Janukowitsch wird ihm sagen, der Weg zur alten Verfassung, die Macht des Präsidenten beschneidet, würde Monate dauern. Ich will noch einmal unterstreichen, dass jegliches Verzögern in dieser Sache das Risiko, dass es erneut gewalttätige Ausschreitungen gibt, erhöht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen auf dem Maidan ein halbes Jahr auf so eine Verfassungsänderung warten werden. Vergangenen Mittwoch besuchte die EU-Außenbeauftragte Kiew. Heute Abend wird Catherine Ashton wieder erwartet, mit einem Hilfspaket, das vielleicht an Bedingungen geknüpft ist. Kiew spürt den Druck. Der deutsche Botschafter wurde heute zum Gespräch gebeten. Thema: die Sanktionsdrohungen, die Frank-Walter Steinmeier gestern in der ARD thematisiert hatte.
Der schwierige Machtkampf in der Ukraine, von dem wir gerade gesehen haben, da kommt einem Mann im Moment wohl eher ungelegen: Wladimir Putin. Sollten doch die Augen der Welt nicht auf Proteste in Kiew und der damit verbundenen Kritik auch an Russlands Rolle gerichtet sein, sondern natürlich auf die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Rund 40 Milliarden Euro ließ der russische Präsident sich seinen persönlichen Traum kosten. Und 3 Tage bevor es losgeht, sind heute die ersten deutschen Olympiateilnehmer in Sotschi gelandet. Ihre Hoffnung ist ganz sicher, dass bei diesen Spielen wirklich die Sportler und ihre Leistungen im Mittelpunkt stehen. Trotzdem aber wird einer sicher stets präsent sein. Putin natürlich. Und der zeigte sich heute, wie man ihn kennt, an der Seite eines wilden Tieres. Jürgen Schmidt.
Wladimir Putin liebt die Inszenierung. Der russische Präsident, medienwirksam auf Kuschelkurs mit einem kleinen Schneeleoparden und erfreut sich auf den Beginn seiner Olympischen Spiele. Der Tross von Team Deutschland dagegen wird immer größer. 16.21 Uhr, die Maschine aus Frankfurt ist in Sotschi gelandet. Rund 30 Athleten sind heute angereist. Auch die Doppel-Olympiasiegerin von Vancouver, Maria Höfel-Riesch, nach 3,5 Stunden Flug. Mit viel Hoffnungen im Gepäck für erfolgreiche Spiele hier in Russland.
Olympiasiege sind für die Ewigkeit, deswegen bin ich wirklich mit einem ganz lockeren Gefühl hier. Ich habe schon 2 Goldmedaillen vor 4 Jahren gewonnen und natürlich ist die Motivation riesengroß, hier nochmal was Tolles zu schaffen und Medaillen zu gewinnen, aber ich weiß auch, dass man einfach nichts erzwingen kann.
Die Vorfreude bei den Athleten ist zu spüren. Alle Sportler hier haben die vielen Diskussionen über diese Spiele in Russland im Kopf. Das Thema Sicherheit jedenfalls scheint bei den Athleten kein großes zu sein, meint Biathletin Andrea Henkel.
Ich hoffe, es ist für unsere Sicherheit gesorgt und davon gehe ich jetzt erstmal aus und wir sind ja eh bis oben auf dem Berg, da kommen wir vielleicht nicht so schnell hin.
Nah dran am olympischen Geschehen. Hier wohnt der Teil vom deutschen Team, der unten in Sotschi aktiv ist. Logistisch perfekt gelegen. Das olympische Feuer, so es denn ab Freitag brennt im Blick. Und das Schwarze Meer als eine Art Urlaubskulisse. Drinnen eher funktional eingerichtet. Es wirkt alles nicht sonderlich bequem. Die Sportler sollen ja Medaillen holen hier. Und zwar 30. So viel sollen es letztlich werden. Der neue IOC-Boss Thomas Bach dagegen genießt seinen Job. Er fühlt sich in der Rolle sichtlich wohl. Sponsorenbesuche gehören auch dazu. Er ist der perfekte Verkäufer der olympischen Idee. Der Deutsche lächelt die kritischen Themen wie Gigantismus, Korruption, Verfolgung Homosexueller galant weg. Für ihn sind Putins Spiele das perfekte Wintermärchen. Am Abend ist er auf Tuchfühlung mit Putin bei der Eröffnung des IOC-Kongresses im Wintertheater und betont auch gleich: Wir genießen das russische Erbe, die russische Kultur. Die weltbesten Winterathleten versammeln sich gerade in den olympischen Dörfern und ich kann ihnen sagen, sie haben große, große Träume. Putin inszeniert sich weiter. Man spürt, dass die Spiele ihm außerordentlich wichtig sind. Im russischen Fernsehen wird diskutiert, ob ausgerechnet die Frau, mit der ihm ein Verhältnis nachgesagt wird, das olympische Feuer anzünden könnte. Alles Spekulation, meint er. Am Freitag werden die Spiele eröffnet. Wie gastfreundlich es dann wirklich wird, das spürt man in Sotschi erst dann.
Wir schauen in den Nahen Osten. Jeder gegen jeden, jede Gruppe versucht, eine andere abzuschlachten oder sich dagegen zu wehren. Das ist leider blutiger Alltag im syrischen Bürgerkrieg. Wir scheinen uns in Europa dran gewöhnt zu haben, auch an das Wegsehen. Die Menschen in Syrien haben diese Wahl aber nicht, auch nicht die Volksgruppe der Kurden im Nordwesten Syriens. Freunde haben sie nicht in Syrien. Ihre Verteidigung müssen sie selbst organisieren, sonst werden sie diesen Krieg nicht überleben. Nicht nur die Männer, auch die Frauen stehen dort unter Waffen und den Männern an Entschlossenheit in nichts nach. Schon gar nicht die kurdische Frauenkompanie im Nordwesten Syriens. Unserem Korrespondenten Volker Schwenk ist es gelungen, die kurdischen Kämpferinnen zu treffen.
Wache schieben an den Grenzen der Kurdengebiete im Nordwesten Syriens. Junge Frauen, manche gerade 18. Aleppo ist nicht weit und immer wieder gab es auch hier Angriffe von Al-Qaida oder von der Freien Syrischen Armee. Da ist viel Bewegung da drüben, sagt Ahmed, 23 Jahre alt. Immer wieder mal attackieren sie uns, um zu testen, ob wir auf der Hut sind, aber wir sind auf alles vorbereitet. Frauen mit Waffen. Bei den kurdischen Volksverteidigungseinheiten ist das ganz normal. Hinter dem Checkpoint beginnt Feindesland. Bis vor kurzem herrschten dort drüben noch die Islamisten. Die Freie Syrische Armee, FSA, hat Al-Qaida vorerst vertrieben. Wir haben nur FSA-Einheiten gesehen, meint der Mann. Al-Qaida ist da nicht mehr. Die Kurden haben in Syrien kaum Verbündete. Ihre Volksverteidigungseinheiten wehren sich gegen jeden Angreifer. Assad, die Freie Syrische Armee und Al-Qaida. Bislang haben sie ihre zahlreichen Gegner auf Abstand gehalten. Mehr als 50.000 syrische Kurden stehen unter Waffen, sagt man uns. Nachprüfen können wir das freilich nicht. Sie wollen ihre kurdische Heimat und ihre Freiheit verteidigen, meinen sie. Zur Ausbildung gehört auch politischer Unterricht. Ideologisch sind die jungen Kämpferinnen nicht zu erschüttern und zu jedem Opfer bereit. Eine letzte Patrone hat fast jede irgendwo an ihrer Uniform. Gefangenschaft kommt nicht in Frage. Die könnten dann ja alles mit mir machen, Folter und Schlimmeres. Deshalb bringe ich mich lieber selber um, als denen in die Hände zu fallen. Gekämpft wird gemeinsam, Männer und Frauen, aber kaserniert sind sie getrennt. Die Kurden hier sind moderate Muslime, aber die Gesellschaft ist konservativ, vor allem was Frauen angeht. Darum kämpfen viele auch für die Freiheit der Frau. Normale Mädchen sind nichts wert in unserer Gesellschaft, meint sie. Aber als Kämpferin werde ich von allen respektiert, habe die gleichen Rechte. Das ist der Unterschied zwischen uns und den anderen Frauen hier. Sie nennen sich Kompanie Roxane. Vor 4 Monaten saß diese Roxane noch mit hier in der Runde. In einem Gefecht mit Al-Qaida harrte sie aus, bis die Kameradinnen sich zurückgezogen hatten. Dann nahm sie ihre letzte Handgranate. Mehr als 500 Kämpferinnen und Kämpfer sind schon gefallen. Dieser Krieg kann nur aufhören, wenn wir einander verzeihen, sagt die Kommandantin. So viele Syrer der verschiedenen Volksgruppen haben sich gegenseitig umgebracht, aber es muss irgendwann eine Versöhnung geben. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, meint eine. Ich sterbe für eine gute Sache. Es klingt so platt, aber es ist so schrecklich wahr. Dieser Tanz könnte schon ihr letzter sein.
Sollten Steuerbetrüger bei einer Selbstanzeige ohne Strafe davonkommen? Diese Frage beschäftigt die Große Koalition. Mehr dazu noch einmal von Thorsten Schröder.
Nach den jüngsten Steueraffären diskutieren die Regierungsparteien über mögliche Gesetzesverschärfungen. Während die SPD die strafbefreiende Selbstanzeige in Frage stellt, will die Union weiter an dem Modell festhalten. Unterdessen berichtete das Magazin Stern, dass der CDU-Schatzmeister Linzen jahrelang Geld in einer Briefkastenfirma in Mittelamerika verborgen haben soll. Der Politiker bestreitet jedoch, damit Steuern hinterzogen zu haben. Ein Strafverfahren gegen ihn sei 2012 eingestellt worden. Im Tarifkonflikt mit der Lufthansa erhöht die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit den Druck. Sie hat die Piloten dazu aufgerufen, über einen Streik im Frühjahr abzustimmen. Seit 2 Jahren schwelt ein Streit über die Gehälter und die Übergangsversorgung von älteren Kollegen. Nach Ansicht der Gewerkschaft hat die Lufthansa bislang keine verhandlungsfähigen Angebote vorgelegt. Das Ergebnis der Urabstimmung soll Ende März bekannt gegeben werden. In der Ukraine sind beim Zusammenstoß eines Passagierzugs mit einem Kleinbus mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen, 5 Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Behörden hatte der Busfahrer ein Haltesignal ignoriert. Daraufhin sei das Fahrzeug von dem heranrasenden Zug erfasst worden. In den Alpen bleibt die Wetterlage angespannt. Wie hier im Kanton Graubünden in der Schweiz wächst die Schneedecke weiter an. Im Nachbarkanton Tessin fiel innerhalb eines Tages bis zu einem halben Meter Neuschnee. Im gesamten Alpenraum herrscht zurzeit erhebliche Lawinengefahr. Mehrere Straßen und Bahnstrecken wurden bereits gesperrt.
Meine ganz einfache Frage: Wer hat an der Uhr gedreht? Diese Frage lässt sich für über 1 Milliarde Menschen auf der Welt ganz einfach beantworten. Wahrscheinlich Facebook. Das kleine blaue Zeitfresserchen. Das erfolgreichste soziale Netzwerk verlockt und verleitet dazu, unsere Zeit zu verdrödeln. Schnell noch ein Katzenvideo liken, das Foto vom Mittagessen posten und dann nur noch rasch ein neues Profilbild kommentieren. Und schon ist wieder eine halbe Stunde im schwarzen Loch verschwunden. Was genau heute vor 10 Jahren als kleine Spielerei von ein paar amerikanischen Studenten angefangen hat, ist mittlerweile ein sehr erfolgreiches Börsenunternehmen. Doch gerade der Erfolg von Facebook könnte jetzt sein größtes Problem werden, wie Ingrid Bertram berichtet.
Wie viele Freunde hast du? Was hast du zuletzt gepostet? Und wer kommentiert das? Facebook hat uns eine neue Identität gegeben. Und Facebook hat uns zusammengeführt. 1,2 Milliarden Nutzer weltweit, allein in Deutschland unvorstellbare 28 Millionen. Das heißt, fast jeder dritte Deutsche hat ein Facebook-Profil. Was hat Facebook so groß gemacht? Einer, der es wissen muss, ist Thilo Jung, Netzreporter der Social-TV-Sendung Jung und Naiv und auf Facebook schon von Beginn an dabei.
Facebook war damals wichtig, weil es kaum persönliche Homepages gab, beziehungsweise es war viel zu kompliziert, eine eigene Homepage zu machen. Und Facebook hat das zum ersten Mal standardisiert. Man konnte innerhalb von 5 Minuten ein Profil in diesem Internet haben und man war bekannt und man konnte das verbreiten.
Die Welt zusammenführen. Daran hat Gründer Mark Zuckerberg anfangs nicht gedacht. Er wollte eigentlich nur ein Studentennetz gründen für seine Uni in Harvard, wo er damals studierte. Dann waren es 4 Unis und dann ging es um die Welt. Heute ist es die Bühne der Poser und Selbstdarsteller. Aber es ist mehr. Facebook hat die Welt verändert, sagt der Autor des Buchs Die Facebook-Falle.
Wir sind alle so etwas wie Künstler, wie Publizisten, Verleger geworden, Unterhalter auf Gegenseitigkeit, würde ich sagen. Das ist natürlich ein Phänomen, was uns, unsere Gesellschaft auch verändert hat. Auf der anderen Seite führt es dazu, dass es auch zu einem gewissen Zwang kommt, dass wir nämlich nichts auslassen wollen, nichts verpassen wollen, so wie eine Serie im Fernsehen.
Und mit den Nutzerdaten ist Facebook eine Gelddruckmaschine geworden. 150 Milliarden Dollar, so viel ist Facebook an der Börse wert. Dank der Daten lässt sich bei Facebook die Werbung maßgeschneidert und teuer verkaufen. Eine Datenklaumaschine? Offenbar. Aber dafür bekommt man doch viele Freunde, oder nicht?
Facebook hat den Freundesbegriff kaputt gemacht. Also im Internet sind Freunde nicht die Menschen, die man im richtigen Leben als Freunde bezeichnet. Außerdem habe ich jetzt viel mehr Verfolger oder sogenannte Follower.
Und genau das schreckt die nächste Generation schon wieder ab. Die Jugendlichen schreiben sich heute lieber bei WhatsApp oder Instagram, ganz ohne Profil und Posen.
Also ich finde, das ist ein bisschen uncooler geworden, weil da so viele Leute so einen Mist posten.
Und es ist meistens so, dass das nicht unbedingt immer so interessant ist und auf Instagram sind halt nur Bilder und ja. Ist halt ein bisschen besser.
Facebook ist mit 10 Jahren früh erwachsen geworden und auch einer Generation entwachsen. Die Vernetzung der Welt, dank Facebook, lässt sie sich nicht mehr zurückdrehen.
Ja, und auf Facebook werden natürlich auch sehr gerne Wetterfotos gepostet. Claudia, wirft denn das Wetter im Augenblick spektakuläre Bilder ab, damit man die posten könnte?
Ja, Thomas, aber nicht unbedingt bei uns. Westlich von uns könnte man im Moment zum Teil aber keine schönen, sondern wirklich dramatische Bilder posten. Es gibt ein Tief hier über dem Atlantik. Das sorgte jetzt schon für Orkanböen an der spanischen Atlantikküste, für enorme Regenmengen über Portugal. Und das Ganze schiebt sich jetzt weiter nach Osten. Und da gibt's immer wieder Nachschub. Das ist das aktuelle Satellitenbild. Das, was nachkommt, kann ich Ihnen am ehesten in Zahlen deutlich machen. Das heißt, bis zum Wochenende 50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter im Süden Englands. Dann Portugal, zum Teil der Norden Spaniens, bekommt 100 bis 150 Liter noch ab. Bis Sonntag 50 Zentimeter bis 1 Meter Schnee immer noch oder noch dazu kommen in den Alpen. Und zwar vor allem auf der Alpen-Südseite, wo sich diese Tiefs dann jeweils stauen, wo sich die Wolken stauen. Vor allem in den Ostalpen wirklich fast bis zu 1 Meter Schnee. Und westlich des Apennin 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter Regen. Da stauen sich nämlich ebenfalls die Wolken. Also das gäbe einige spektakuläre und vor allen Dingen auch dramatische Bilder vom Wetter. Bei uns ist es dagegen richtig ruhig. Jetzt in der Nacht im Nordosten Glättegefahr. Da hat es geregnet, jetzt lockert es auf und dann wird es kalt. Dementsprechend kann die Nässe gefrieren. Nach Süden hin wird es örtlich dicken Nebel geben. Und die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück. Im Westen auf Werte zwischen 5 und 1 Grad. Im Osten und Süden meist minus 2 2 bis minus 7 Grad, mit Föhn in den Alpen plus 6 Grad. Morgen Vormittag kommen dann die ersten Ausläufer dieses Tiefs aus Westen und Südwesten, bringen Regen. Vorübergehend kann die Schneefallgrenze in der Eifel und dann im Hunsrück mal auf rund 400 Meter sinken. Dann geht sie aber ganz schnell wieder hoch und der Schnee geht in Regen über. Nach Osten hin sonnig, auch im Süden, wenn sich der Nebel denn aufgelöst hat. Vor allen Dingen am Nachmittag wird das der Fall sein. Dazu kräftiger Föhnsturm in den Alpen, dementsprechend auch hier Sonnenschein. Und das Tief aus Westen kommt ein bisschen weiter voran nach Osten, wird sich dabei aber mehr und mehr auflösen. Also so richtig viel Regen kommt dann in der Mitte nicht mehr an. Höchsttemperaturen am Nachmittag meist so zwischen 3 und 9 Grad, bei kaltem böhmischen Wind minus 2 Grad und in den Alpen so Richtung Chiemgau bzw. im Föhn um die 14 Grad. Der Wind meist aus südlichen Richtungen. Die nächsten Tage noch ein paar Schauer am Donnerstag und am Freitag gibt es dann ein neues Frontensystem mit Regen und auch wieder Sturm. Also Richtung Wochenende ist bei uns auch wieder was los.
Ja, Claudia, aber so richtig zum Posten war nichts dabei, fand ich jetzt gerade.
Nee, doch nicht. Na, die Anfangsbilder schon heftig.
Okay, gut, dann nehmen wir die. Herzlichen Dank. Nach uns diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen über das Thema gefährliche Anlagen. Geldgeschäfte sind nichts für Feiglinge. Das Nachtmagazin mit Susanne Stichler meldet sich um 0 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie denn mögen. Kommen Sie gut durch die Nacht.